Swisslearn, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Neues Lernen. Heute mal wieder mit einer Lernreise. Ihr wisst, das ist unser Format, in dem wir Menschen ein bisschen persönlicher vorstellen und sie uns eben erzählen, an welchen Stellen ihres Lebens sie ja auch mal anders abgebogen sind und was sie dabei gelernt haben, abgesehen von dem Lernen in der Schule oder Aus- und Weiterbildung. Ja, und heute haben wir jemanden, die, jetzt müssen wir es noch zugeben, schon in der vorletzten Ausgabe dann auch in der Lernreise im Printmagazin drin war. Und sie bringt eine ganz spannende Mischung aus Gründergeist, KI und Lernen mit. Also nicht nur die persönliche Lernreise, sondern es passt auch noch perfekt in unsere Corporate Learning Thematik rein.
Genau, und wir räumen auch gleich ein, wie wir auf sie gekommen sind. Wir haben sie nämlich entdeckt über das Buch von Katharina und Jens Nachtwey. Das ist ein Sonderband mit dem Titel Zukunft der Arbeit an der Zukunft. Und darin haben 155 Expertinnen aus Wissenschaft und Wirtschaft, Verwaltung und Zivilgesellschaft mitgewirkt und haben allesamt nämlich die gleichen vier Fragen beantwortet, die sich rund um die Zukunft der Arbeitswelt, Technologie drehen und auch, was sie jungen Menschen mitgeben würden für die künftige Arbeitswelt.
Ja, von dem Projekt hatte mir Jens mal erzählt und ich fand es direkt spannend, weil es ja auch wieder zu unserem Thema passt, das uns ja auch immer mal wieder begleitet, auch gerade dir mit deiner Vergangenheit in der Schule.
Ja, schön, dass du es nochmal ansprichst.
Also Thema, das wir auch beim Podcast dann behandelt haben, Übergang von Schule, Ausbildung in den Beruf. Und dieses Buch widmet sich ja auch eben genau diesem Übergang und soll den jungen Menschen ein bisschen zeigen, Einblicke einfach in die Berufsfelder geben, was die Menschen denn dann tatsächlich machen und wie die sich eben die Zukunft der Arbeit vorstellen, in denen dann die jungen Menschen reinwachsen.
Und das ist halt einfach auch ein höchst relevantes Thema für die Wirtschaft, weil darin unsere Zukunft liegt. Wenn es uns eben gelingt, die junge Generation oder die jüngere Generation, wir sind ja auch noch jung,
besser du, ja.
in den Arbeitsmarkt eben einzuführen und sie da zu stärken.
Man und, merkt, wir schweifen bei dem Thema ab, weil es uns so am Herzen liegt, aber wir sollten, glaube ich, endlich
mal sagen,
verraten,
wer es denn ist.
Leg los. Unser Gast ist. Ja, unser Gast ist Diana Knodel. Sie ist Gründerin, Unternehmerin, Informatikerin und gleichzeitig mitten in der Lernwelt, wenn auch nicht unbedingt in HR, sondern in der Schule.
Genau, sie hat
damit
nämlich
gebe ich wieder ab an dich. Schöne Vorlage.
Sie hat zwei Unternehmen gegründet, erst AppCamps und später Phobis. Und die haben beide mit der technologischen Bildung in Schulen zu tun. Also das erstere war gedacht für SchülerInnen oder ist immer noch gedacht für Schülerinnen. Und das zweite, da sollen die Lehrkräfte eben technologisch ein bisschen abgedatet werden und unterstützt werden, mit all diesen neuen Technologien dann auch in der Schule umzugehen. Und sie hat einige Preise auch damit abgestaubt mit ihren Gründungen, war zum Beispiel Finalistin beim Deutschen Gründerpreis. Ja, und im Gespräch sind wir natürlich darauf eingegangen, woher eigentlich dieser Mut kam zu gründen. Und da hat sie uns ein bisschen tiefer mitgenommen, dass sie einfach gesehen hat, dass es eigentlich nur eine Verbesserung bringen kann. Und wenn es nicht klappt, dann hat sie was probiert, was dann vielleicht nicht zum Erfolg geführt hat, aber dann findet sie natürlich als Informatikerin auch wieder einen anderen Platz. Und trotzdem hat sie es auch differenziert betrachtet, dass dieser Mut, den sie aufgebracht hat, denn vielleicht nicht für alle gleichermaßen möglich ist. Und wir haben das sehr breit uns angeschaut.
Wenn man natürlich immer wieder kleine Erfolgserlebnisse hat, traut man sich, glaube ich, schon mal mehr zu. Und ich muss aber auch dazu sagen, ne, also ich wünsche mir natürlich, dass jeder die Chance bekommt zu sagen, ich bin unglücklich, ich ändere was an meiner Situation. Ich weiß aber, dass es nicht für jeden so einfach ist. Ne? Also gerade in Jobs oder vielleicht auch in Bereichen, die weniger privilegiert sind als unsere Bereiche. Trotzdem denke ich und hoffe und wünsche mir, dass Leute möglichst ja eine Leidenschaft finden, einen Beruf finden, den sie wirklich gerne machen, weil man verbringt einfach wahnsinnig viel Zeit damit. Ne?
Und wenn ihr erfahren wollt, wie es dazu kam, dass Diana so sehr für die Welt der Informatik und Bildung brennt, dann hört jetzt einfach weiter in unser Gespräch rein.
Ab ins Gespräch.
Gespräch.
Ja, wir sind heute wieder bei einer Lernreise und freuen uns, Diana, dass du mit dabei bist und grüßen dich nach Hamburg ins Homeoffice.
Ja, danke. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier dabei sein darf.
Genau, und es ist sozusagen ein bisschen eine spezielle Lernreise, denn normalerweise wählen wir bewusst Menschen, die außerhalb der HR-Bubble stehen und wirklich einfach über ihren Lebensweg und ihre Lernerfahrung berichten. Und du bringst ja sozusagen ein bisschen beides mit. Also es gibt schon eine Seite in dir, die jetzt nicht ganz außerhalb steht, aber die nicht explizit mit Lernen zu tun hat. Du bist Gründerin, Unternehmerin, aber du hast eben auch mit Lernen zu tun, vielleicht nicht unbedingt im Unternehmenskontext, aber im digitalen Bereich in Schulen. Und als wir uns das alles so angeschaut haben, haben wir eben gesehen, das sind so viele unterschiedliche Rollen und Funktionen und haben uns direkt gefragt, was würdest du denn selbst sagen, ist so das, was dich als Person ausmacht? Wie würdest du deinen Job beschreiben? Was sind so deine Herzensthemen?
Okay, das ist keine einfache Frage, aber ich glaube, mein größtes Herzensthema ist sicherlich Bildung. Deswegen bin ich auch in dem Bereich jetzt schon seit über 12 Jahren aktiv, ne? Erst mit AppCamps, meiner Non-Profit-Gründung. Da geht es nach wie vor um das Thema informatische Bildung für Schulen. Da erstellen wir Unterrichtsmaterialien, machen viele tolle Angebote für Schulen. Und daraus ist dann ein bisschen die Idee zu Vorbits entstanden, wo es dann eben auch viel um Weiterbildung für Lehrkräfte geht, aber auch um datenschutzkonforme Tools für Schulen, um KI-Anwendungen. Also Bildung ist, glaube ich, das Thema, das mich sehr begeistert. Und ich habe vor allem aber auch quasi die technische Seite mit dabei. Also ich habe ja Medieninformatik studiert, also Informatik mit Schwerpunkt pädagogische Psychologie und kann da eben ja viele verschiedene Interessen ganz gut verbinden.
Wenn du sagst, Bildung ist dein Herzensthema, sind wir eigentlich schon genau da, wo wir direkt mal einsteigen wollen in deiner Biografie, nämlich in der Schulzeit. Wir sprechen immer gerne in der Lernreise mit unseren Podcast-Gästen auch über die Kindheit und Schulzeit, weil die meistens ganz, ganz unterschiedlich erlebt haben. Und ist jetzt dein großes Interesse an Bildung denn durch deine eigene Schulzeit geprägt und ist da so ein bisschen vielleicht auch so, das machen wir besser anders dabei? Oder wie hast du einfach deine Schulzeit und deinen Bildungsweg erlebt?
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es durch meine Schulzeit geprägt ist. Ich war in Baden-Württemberg auf einem Gymnasium, so ich sag mal so ein ganz typischer normaler Laufgang, Werdegang. Also ich sage ja auch immer, als Mädchen hat man es ja oft ein bisschen leichter in der Schule. Also bin ganz gut durch die Schule durchgekommen, ohne zu viel zu machen, aber trotzdem hat irgendwie alles ganz gut gepasst. Und dann wusste ich nach der Schule nicht so richtig, was ich machen möchte. Eigentlich wollte ich reisen und dann habe ich mich aber letztendlich, meiner Mutter war es dann wichtig, dass ich doch gleich anfange zu studieren, weil ich auch einen älteren Bruder hatte. Das war mit BAföG dann besser. Und dann habe ich mich relativ kurzfristig für Medieninformatik entschieden. Und ich hatte tatsächlich in der Schule kein Informatik und ich weiß, es ist sehr ungewöhnlich, sich dann für so ein Fach zu entscheiden, aber bei mir war dann damals, ich wusste, ich mochte Mathe ganz gern und war in Mathe ganz gut und ich hatte tatsächlich Kunst-LK, das heißt, ich dachte, da kann ich so ein bisschen mein Interesse für Mathe, dann auch so ein bisschen durch diesen Medienteil für Kunst und auch mein Interesse an Computern oder vielmehr der Möglichkeit, dass man mit Computern auf einmal weltweit kommunizieren konnte, verbinden. Und so bin ich dann quasi zu meinem Studiengang gekommen.
Gab es da an der Schule irgendwie so eine Berufsberatung noch oder wie genau hast du dann diesen Studiengang kennengelernt oder hattest du jemanden, der das auch studiert hat?
Also es gab Berufsberatung tatsächlich, aber da hat man dann meistens so die Möglichkeit, mal einen Tag an eine Hochschule, an eine Uni zu fahren. Es gab damals auch so dicke Hefte, da konnte man so durchblättern, aber das war alles immer sehr überfordernd. Und ich habe dann, als ich mich entschieden hatte, dass ich vielleicht doch in die Richtung Medieninformatik gehen möchte, tatsächlich kannte ich einen, der hat ein Jahr oder 2 Jahre vor mir Abitur gemacht. Der hatte das damals in Stuttgart an der HDM studiert und den habe ich dann einmal getroffen und besucht. Also hatte ich da die Möglichkeit, so ein bisschen was zu erfahren. So die Möglichkeiten hatte ich, aber ich wusste nicht sehr viel und ich hatte wenig Ahnung, auf was ich mich einlasse und habe wirklich erst im Laufe des Studiums erkannt, wie toll dieses Fach ist, was für wunderbare Möglichkeiten man hat, wenn man programmieren kann, wenn man ein gutes technisches Verständnis hat. Und ich glaube, das war dann auch der Grund, warum ich zu meiner ersten Gründung auch kam. angefangen hatten wir damals mit so Programmierworkshops für Mädchen, weil ich dachte, es ist so schade, dass so wenige Mädchen sich für diesen Bereich interessieren oder entscheiden. Und ich dachte, ein Grund ist vielleicht, weil man einfach keine Möglichkeit hat, das mal auszuprobieren, zu sehen, dass man, ja, man kann Apps programmieren, man kann kreativ sein, es ist Teamarbeit. Und ich glaube, das war dann eher so der Auslöser. Also ich glaube, ja, dass ich dann später auch angefangen habe, mir zu überlegen, wie kann ich das eben auch weitergeben. Und so bin ich dann zur Gründung gekommen.
War es bei dir im Studiengang denn dann tatsächlich so, dass du eine der wenigen Frauen warst?
Genau, also das ist ja typischerweise in der Informatik, zwar auch damals in, ich sag mal, in der reinen Informatik waren es um die 10% Frauen und in der Medieninformatik, wo ich ja dann angesiedelt war, was inhaltlich fast das Gleiche war, aber anderer Name, anderes Label, waren es immerhin 30% Frauen und wurde dann teilweise auch gleich als Mädcheninformatik belächelt, was natürlich ein bisschen ärgerlich war, aber es war trotzdem, also ja, also ich hatte und ich habe bis heute tolle Freundinnen, die ich aus dem Studium, die ich im Studium kennengelernt habe, ja.
Aber gab es das trotzdem so ein bisschen, eben du sagst es schon, Mädcheninformatik belächelt, so ein paar Klischeebilder, gegen die du auch ein Stück weit ankämpfen musstest, dann auch im Übergang vom Studium ins Berufsleben?
Also im Studium ist es, glaube ich, also ich habe das damals nicht so bewusst wahrgenommen. Es gab so ein paar Situationen. Also zum Beispiel ein Beispiel war, wir hatten so ein Software-Grundpraktikum. Das war ein super tolles Projekt. Das war im Grundstudium. Und da hat man wirklich in einem kleinen Team gemeinsam ein richtiges Software-Produkt umgesetzt. Bei uns ging es damals darum, eine Software zu programmieren, um Ärzte in Ausbildung auf die Praktikumsplätze zu verteilen. Da musste man halt so verschiedene Kriterien berücksichtigen, die Plätze, die Wünsche, bestimmte Sozialpunkte und so weiter. Also super spannend. Und da hatten wir ein Projekt und wir waren, ich glaube, 5 Jungs und oder 3 Jungs und 3 Frauen im Team. Und ich weiß, dass wir Frauen, wir haben da einfach gerade diesen komplizierten Algorithmus geschrieben und waren dann am Ende wirklich, ich glaube, der Beste oder der Zweitbeste, also super bewertet. Und als dann am Ende die Tutoren, die waren 1-2 Jahre älter als wir, die Noten vergeben haben, haben die den Jungs einfach allen eine 1 gegeben und den Mädchen eine 2. Und dann dachte ich mir so, warum denn? Also, und das ist einfach so, und das ist halt total unbegründet. Und es war halt damals, habe ich das noch nicht so ganz verstanden, aber das ist natürlich schon, das sind so Dinge. Aber sowas, ja, gehört dazu, das passiert, ist natürlich ärgerlich, aber ich glaube, wenn man relativ jung ist, hinterfragt man das nicht unbedingt. Jetzt heute würde ich da natürlich anders reagieren und hätte gesagt, das kann nicht sein und es ist nicht fair. Ja, aber sowas ist damals dann schon auch vorgekommen. Im Großen und Ganzen hatte ich aber dadurch, dass ich ja auch wirklich tolle Freundinnen im Studium hatte, auch viele tolle Erlebnisse und Erfahrungen.
Aber es scheint dich ja schon ein Stück weit eben dahingehend beeinflusst zu haben, dass du gesagt hast, du möchtest dich darum kümmern, dass eben auch mehr weibliche Studentinnen im Informatikbereich dann eben unterwegs sind. Wie du das vorhin ja schon ein bisschen angeteasert hast, es hat dich ja dazu gebracht, dass du diese Workshops gemacht hast. Ist es dann auch sowas, dass du sagst, du willst auch so ein Stück weit diese Leidenschaft weitergeben?
Ja, bestimmt, ne? Also im Prinzip, das Ganze ist ja auch wirklich so als Nebenprojekt gestartet. Das war zum Ende der Elternzeit von meinem ersten Kind. Da kamen wir hochmotiviert und inspiriert aus Kalifornien zurück und dachten so, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit und haben einfach so einen Workshop mal organisiert. Das war das erste, es hieß damals App Summer Camp für Mädchen. Da waren dann 12 Teilnehmerinnen dabei und es kam super gut an. Und genau, und dann hat sich das eben immer weiterentwickelt. Wir haben mehr und mehr Anfragen bekommen. Wir hatten dann von der Stiftung einen Preis gewonnen. Wir mussten dann gründen, um das Geld entgegenzunehmen. Und so hat sich das dann alles, finde ich, ganz positiv entwickelt. Aber genau, das war alles nicht ursprünglich so geplant und vorgesehen, aber es kam dann irgendwie, hat sich ganz gut gefügt.
Auch wenn das jetzt eben vielleicht nicht der primäre Plan war, aber wie hat sich das dann angefühlt zu gründen? Also woher hattet ihr dann vielleicht auch den Mut, weil es natürlich auch mit Risiken verbunden ist, das jetzt wirklich zum eigenen Unternehmen und zur Gründung zu bringen?
Also letztendlich ich habe eigentlich immer gerne gearbeitet, ich habe jeden Job gerne gemacht und dann habe ich mir überlegt, ich habe jetzt hier die Chance, das auszuprobieren. Und wenn es nicht klappt, ist überhaupt nicht schlimm, weil dann stehe ich wieder da, wo ich zuvor stand. Und das ist ja eigentlich ganz gut. Ich war ja zufrieden, ne? Und ich wusste auch, ich finde immer einen Job in der IT-Branche. Und dann dachte ich, okay, wenn wir es ausprobieren und es klappt und es sich besser anfühlt, dann ist es ja super, weil dann ist es eine Verbesserung. Und es nicht auszuprobieren bedeutet einfach, dass es so bleibt, wie es ist. Das heißt, die einzige Veränderung konnte ich durchs Ausprobieren schaffen. Und genau, und dann haben wir uns gedacht, jetzt geben wir uns ein Jahr und gucken, wie es läuft. Und dann lief es gut und jetzt ist es 12 Jahre her.
Und es blieb ja dann nicht bei dieser ersten Gründung, sondern ihr habt ja dann, wenn ich es richtig im Kopf habe, 4 Jahre später nochmal gegründet. Was ist denn da passiert? Wie kam es dazu?
Genau, das war dadurch, dass wir bei AppCamps auch bis heute immer noch Fortbildungen geben. Damals war eben viel zum Thema Coding, Einstieg in die Programmierung mit Scratch beispielsweise oder App-Entwicklung. Wurden wir viel angefragt für Fortbildungen, haben das auch super gerne gemacht, aber es war natürlich zum einen zeitintensiv und ja, war alles so nebenbei. Und dann dachten wir uns, okay, wir kommen ja aus der digitalen Produktentwicklung, lass uns doch mal das, was wir machen, als Online-Fortbildung den Lehrkräften zur Verfügung stellen. Das war so die initiale Idee. Das haben wir gemacht und aufgesetzt. Das kam auch gut an. Und dann haben wir gedacht, okay, es gibt ja auch andere, die tolle Fortbildung machen. Die können das ja auch über unsere Plattform dann bereitstellen. Und so sind wir quasi von der einen Idee zur nächsten gekommen und haben dann gedacht, okay, lass uns doch mal gucken, ob wir da auch gründen können, um da nochmal ein eigenes Businessmodell aufzubauen sozusagen.
Das heißt, ihr seid von Schulungen für SchülerInnen zu Schulungen für Lehrkräfte übergegangen oder beziehungsweise es gibt ja beides genau. Noch, aber das war dann so der zweite Schritt.
Ja, aber das ist eigentlich ein ganz, genau, das trifft es ganz gut, weil auch im Hinblick auf Skalierung, wenn man es schafft, Lehrkräfte auszubilden und denen die Kompetenzen beizubringen, dass die das dann an die Schülerinnen und Schüler vermitteln können, dann hat man natürlich eine viel bessere Möglichkeit, noch mehr Lernende zu erreichen.
Mhm. Und du hast ja jetzt sicher auch viel Einblick durch diese Fortbildungen. Was würdest du denn sagen, ist da noch sehr viel Nachholbedarf in der deutschen Bildungsbranche in Sachen Technologie zum einen oder Technologiekompetenz zum anderen?
Grundsätzlich glaube ich überall in allen Bereichen, also nicht nur unter Lehrkräften, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Was Schulen angeht, bin ich ja jetzt schon wirklich länger unterwegs und ich sehe, dass der Digitalpakt zumindest die Technik und die Infrastruktur in die Schulen gebracht hat. Und das ist schon mal sehr viel wert, weil das ist natürlich die Grundvoraussetzung, dass überhaupt auch digitale Bildung stattfinden kann. Ich sage immer, wir haben es natürlich bei FOBITS mit der Zielgruppe zu tun, die sehr engagiert und motiviert ist, die von sich aus Fortbildungen macht, die sagt, ne, wir wollen KI ausprobieren und so weiter. Deswegen habe ich vermutlich ein verfälschtes Bild. Grundsätzlich ist natürlich immer noch Luft nach oben, aber wir sehen, dass es wahnsinnig viele sehr engagierte Lehrerinnen und Lehrer gibt. Und wie überall gibt es aber auch die jetzt nicht mehr machen als nötig. Ne? Aber ich glaube, das ist jetzt nicht besonders stark unter Lehrkräften im Vergleich zur Gesamtgesellschaft.
Mhm. Und du hast jetzt schon das Stichwort des letzten Jahres und wahrscheinlich auch diesen Jahres genannt, nämlich künstliche Intelligenz. Das ist ein Phänomen, das es vielleicht noch mehr fördert. Aber was würdest du denn sagen, in welcher Dimension sollte KI an Schulen ankommen? Also geht es zum Beispiel mehr darum, den generellen Umgang zu erlernen oder sollten wir wieder mehr schauen, dass die Schülerinnen und Schüler Fachwissen haben und die Lehrkräfte sie dahingehend stützen, diese Informationen auszuwerten? Oder sollten wir einfach mal ausprobieren ohne Angst? Also was wäre da so dein Fahrplan?
Ja, also was wir machen, wir unterstützen Schulen, also einzelne Lehrkräfte, aber auch Schulen und Schulträger dabei, KI einzuführen. Weil wenn wir uns anschauen, die ganzen Studien, die CHIM-Studie und so weiter, die Kinder und Jugendliche, die nutzen KI. Ne? Die haben es ja auch in ihren Apps drin, in WhatsApp, in Snapchat und so weiter. Was aber wichtig ist, dass die einfach verstehen, was da gerade passiert. Das gilt nicht nur für Kinder, das gilt für Lehrkräfte, das gilt für erwachsene Personen, das gilt für ältere Menschen. Also da passiert gerade wahnsinnig viel. Und da einfach ein Grundverständnis zu haben, was das bedeutet für jeden Einzelnen, auch für die Gesellschaft und auch einfach ein Grundverständnis, wie KI funktioniert, in welchen Bereichen man sinnvollerweise damit arbeiten sollte und in welchen Bereichen vielleicht besser nicht, weil es bestimmte Grenzen der KI-Systeme gibt. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das heißt, unser Fokus ist immer sehr stark auf das Thema KI-Kompetenz oder AI-Literacy Und dann stellen wir den Schulen natürlich auch passende Anwendungen und Tools zur Verfügung, damit die das selbst als Lehrkraft oder auch mit Schülerinnen und Schülern ausprobieren können, dass die die Chancen entdecken können, dass die auch gemeinsam mal die Risiken erkunden können. Und ich glaube, das ist der Ansatz, den wir verfolgen, dass es in erster Linie darum geht, die Kompetenz aufzubauen, und dann braucht es natürlich die passenden Tools, um das Ganze zu erproben und auszuprobieren. Und im besten Fall kann man dann für sich selbst eben die Chancen erkennen und die Tools auch für sich selbst fürs Lernen nutzen. Also nicht das Lernen ersetzen, sondern dass man besser lernen kann, dass man einen Brainstorming-Partner hat, ne? Es gibt ja wahnsinnig viele Anwendungsbereiche, und das ist der Ansatz, den wir ja mit Schulen gemeinsam gehen. Mhm.
Dann habe ich noch eine Frage sozusagen als Brücke zwischen Schule und der späteren Arbeitswelt, weil du ja eben so beides kennst und die Arbeitswelt auch noch aus zwei Perspektiven. Du hast ja gesagt, eben selbst früher warst du ja auch mittendrin als Mitarbeiterin, jetzt bist du Führungskraft und Gründerin. Aber was würdest du denn sagen, wenn eben auch euer Ansatz ist, wir müssen diese Kompetenz bereits in der Schule formen und schulen? Welchen Einfluss hat denn Schule auch darauf, dass wir später in der Arbeitswelt gut aufgestellt sind und die jungen Leute da ihren Beitrag leisten können?
Ja, einen wahnsinnig großen, würde ich sagen, ne? Also, weil alle Kinder in Deutschland gehen zur Schule. Es gibt eine Schulpflicht hier. Und deswegen ist es wahnsinnig wichtig, dass die Schule möglichst so gestaltet ist, dass die Schüler gerne hingehen und dass sie eben wichtige Kompetenzen lernen. Es ist nicht nur Schule verantwortlich, ne? Die Eltern haben natürlich auch eine Verantwortung, und es gibt außerschulische Lernorte. Aber ich glaube, Schule sollte gerade im Hinblick auf Bildungsgerechtigkeit der Ort sein, wo die wichtigen Kompetenzen vermittelt werden, wo jeder die gleichen Chancen bekommen sollte, um die wichtigen Themen auch für das spätere Berufsleben zu lernen.
Und auf welche Resonanz stößt du da eigentlich in den Schulen, wenn du sagst, du könntest ihnen da bestimmte Angebote machen? Sind die da eher offen oder eher skeptisch? Und gibt es da einen Unterschied zwischen Schulleitung, Lehrkräften und Eltern?
Also unsere Zielgruppe sind ja vor allem Lehrkräfte und Schulleitungen. Mit Eltern haben wir so wenig zu tun. Also kann ich nachher noch kurz was zu sagen, aber wir richten uns wirklich mit unseren Produkten und Inhalten an Schulen. Und ich sagte ja vorhin schon, wir haben natürlich so ein bisschen verfälschtes Bild, weil wir mit sehr engagierten und sehr motivierten Lehrkräften arbeiten, mit Schulen, die von sich auf uns zukommen und Angebote bei uns anfragen, wo sich ein gesamtes Kollegium gemeinsam weiterbilden möchte und wir eben in Form von pädagogischen Tagen oder Workshops unterstützen. Und ich sehe grundsätzlich viel Aufbruchsstimmung, Interesse und Engagement in den Schulen. Wie gesagt, es gibt immer Ausnahmen, aber grundsätzlich sehe ich da viel Motivation, und es stimmt mich optimistisch. Natürlich müssen wir gucken, dass wir auch die erreichen, die nicht viel mit digitalen Technologien oder mit KI zu tun haben wollen. Und da braucht es halt auch entsprechende Angebote und Zeit. Das ist natürlich auch klar. Genau. Und mit Eltern, das ist ja nicht unsere primäre Zielgruppe. Wir arbeiten ja viel mit Lehrkräften und Schulen zusammen. Aber irgendwann haben uns mal Eltern kontaktiert und gesagt, ihr macht zu viel, was ist denn mit uns? Wir müssen doch auch was wissen. Und dann haben wir angefangen, sogenannte digitale Elternabende zum Thema künstliche Intelligenz anzubieten. Und die sind super gut besucht. Wir machen die jetzt alle paar Monate oder alle paar Wochen. Ich weiß es gerade gar nicht genau. Und jetzt ist einfach ein tolles Angebot. Das wird sehr gut wahrgenommen. Und da haben wir eben auch die Möglichkeit, ja, mit Eltern zu arbeiten. Aber das ist nicht unsere primäre Zielgruppe.
Jetzt bist du ja selbst Mutter von, glaube ich, zwei Kindern. Sind die schon in der Schule?
Ja, die sind siebte und vierte Klasse, genau.
Und wie nimmst du das da wahr? Also würdest du sagen, findest du gut, was da im schulischen Bereich läuft, oder triggert dich das dann auch irgendwie, wenn du sagst, warum machen die das denn jetzt nicht? Warum integrieren die das denn jetzt nicht oder so?
Ich finde es immer schwierig, über Schule an sich zu sprechen, weil am Ende sind es die einzelnen Lehrkräfte, ne? Und ich habe das Glück, dass beide meine Kinder tolle Lehrerinnen haben, die engagiert sind, die motiviert sind, die sich einbringen. Aber gerade auf der weiterführenden Schule, wo mein älterer Sohn ist, da hat man natürlich viele unterschiedliche Lehrkräfte in unterschiedlichen Fächern. Und manchmal denke ich so, das ging auch besser. Und manchmal denke ich, großartig, was die machen. Deswegen kann man das nie so pauschal beantworten.
Also ich frage auch deswegen nochmal so ein bisschen, weil wir ja vorhin auch versucht haben, so ein bisschen rauszuhören, oder hast du ja auch ganz klar gesagt, was so deine Motivation dahinter ist, was dich dazu gebracht hat und gleichzeitig, was dich auch daran hält irgendwie so ein Stück weit, weil wir sind ja auf dich zugekommen, kann man ja ganz offen sagen, über die Publikation von Jens und Katharina Nachtwey, die eine Publikation zusammengestellt haben, unter dem Oberthema Zukunft der Arbeit, und darin sagst du, also alle Autoren darin beschreiben so ein Stück weit, was sie eigentlich in ihrer Arbeit tun, damit die Publikation, die ja auch an Schulen verteilt werden soll, die SchülerInnen wissen, welchen Berufsweg sie einschlagen können. Und du sagst darin ja so ganz speziell, du würdest als Tipp mitgeben, dass niemand in so einer unglücklichen, in einem unglücklichen Berufsverhältnis stecken bleiben soll, sondern lieber den Mut aufbringen soll, Neues zu versuchen. Und ich frage mich immer noch so ein bisschen, woher kommt denn dieser Mut? Ist das auch was, was du aus deinem Elternhaus so ein Stück weit mitbekommen hast? Oder ist das einfach dadurch, dass du gemerkt hast, so ein Stück weit ja auch ein glücklicher Zufall, oder irgendwie gemerkt hast, ja, es kann funktionieren? Woher kommt dieser Mut?
Ja, ich glaube, da kommt vieles zusammen. Wenn man natürlich immer wieder kleine Erfolgserlebnisse hat, traut man sich, glaube ich, schon mal mehr zu. Wenn man auch mal eine Niederlage oder einen Rückschlag erlebt hat und weiß, man kommt danach trotzdem zurecht, dann geht es auch weiter. Und ich glaube, ich bin einfach auch so vom Elternhaus einfach immer sehr viel unterstützt worden, ne? Und ich glaube, das spielt auch eine Rolle. Und ich muss aber auch dazu sagen, ne, also ich wünsche mir natürlich, dass jeder die Chance bekommt zu sagen, ich bin unglücklich, ich ändere was an meiner Situation. Ich weiß aber, dass es nicht für jeden so einfach ist, ne? Also gerade in Jobs oder vielleicht auch in Bereichen, die weniger privilegiert sind als unsere Bereiche. Trotzdem denke ich und hoffe und wünsche mir, dass Leute möglichst ja eine Leidenschaft finden, einen Beruf finden, den sie wirklich gerne machen, weil man verbringt einfach wahnsinnig viel Zeit damit, ne?
Jetzt ist vorhin mal in so einem Nebensatz gefallen, ihr kamt aus Kalifornien zurück. Das haben wir überhaupt noch nicht betrachtet. Hast du auch, also erstens mal, was habt ihr dort gemacht? Und zweitens, hast du von dort vielleicht auch so ein bisschen diesen Mut zum Gründen mitgebracht?
Also das war nur in Anführungszeichen 2 Monate während der Elternzeit. Mhm. Und wir waren jetzt im Silicon Valley in San Francisco, und es war einfach sehr inspirierend, ne? Also da die ganze Zeit umgeben zu sein von vielen Menschen, die in Startups arbeiten, die eigene Gründungsideen haben, die da auch ja viel Mut haben, Dinge auszuprobieren. Da herrscht einfach eine andere Fehlerkultur auch. Wenn man mal gescheitert ist, dann probiert man das Nächste, ne? Das ist ja in Deutschland manchmal ein bisschen schwieriger. Und das hat sicherlich schon auch einen Einfluss gehabt, aber ich glaube, wir hatten ja vorher auch schon irgendwie Interesse an dem Thema, weshalb wir auch erst uns damals San Francisco ausgesucht hatten als Reise für die Elternzeit.
Also irgendwie bei dir klingt ja schon immer dieser Spirit so durch, Gründerin zu sein, Unternehmerin zu sein. Kannst du dir denn vorstellen, nochmal in ein Angestelltenverhältnis zu gehen?
Sag niemals nie, aber heute würde ich nein sagen.
Aber wenn wir das so zusammenfassen können, quasi die eigene Führungskraft zu sein, war jetzt nicht dein primärer Antrieb zum Gründen, wenn ich das vorher so richtig rausgehört habe. Oder doch? Weil das hatten wir auch schon.
Nee, also gar nicht. Und also wenn ich auch so die Tätigkeiten anschaue, die ich jetzt als Unternehmerin, als Gründerin, als Geschäftsführerin von einem mittlerweile relativ großen Team mit über 50 Mitarbeitenden habe, sind diese klassischen Führungs- oder HR-Themen jetzt nicht mein Lieblingsthema, ne? Also ich bin schon eher so Produktmensch, Macherin, Dinge schnell umsetzen, Entscheidungen treffen, super, da habe ich kein Problem mit. Aber genau, das ist nicht mein Antrieb gewesen, sondern der Antrieb war und ist, glaube ich, eher Dinge zu bewegen, Dinge schnell umzusetzen und das Gefühl zu haben, man hat wirklich einen Impact, ne?
Wie lernst du dann heute? Ist es mehr so eben dieses informelle Lernen, Learning by Doing, oder hast du für dich so eine eigene Lernstrategie noch entwickelt?
Nee, ich würde sagen absolut Learning by Doing. Ich habe natürlich mit vielen tollen, schlauen Menschen zu tun, von denen ich wahnsinnig viel lerne. Ich bin natürlich viel im Netz unterwegs, da lernt man und liest man die ganze Zeit. Ich höre viel Podcasts tatsächlich. Genau, also eher so informell.
Und was mich jetzt noch wahnsinnig interessiert, also du hast ja gesagt, Technik, das fasziniert dich einfach und du willst es in den Bildungsbereich bekommen. Ist es denn so eine Dauerfaszination oder gibt es auch mal bei dir Momente, bei denen du denkst, ah, schon wieder irgendwie neues Modell von ChatGPT, jetzt muss man wieder neue schauen, was da geht und was nicht. Ich will einfach mal irgendwie so ein bisschen Stabilität, weil das gibt es ja in diesem technologischen Sektor eigentlich kaum. Man hat sich kaum auf das Neue eingestellt, kommt schon wieder was Neues. Wie nimmst du das denn wahr?
Ja, wie du sagst, es geht wahnsinnig schnell und ich glaube, keiner kann den Anspruch zu haben, da auf dem Laufenden zu bleiben. Das habe ich auch nicht, weil ansonsten bin ich nur gestresst, sondern man muss für sich selbst eben einen Modus finden und entwickeln, was ist für mich wichtig, das Wichtigste ist, glaube ich, wie nutze ich meine Zeit, wie fokussiere ich mich auf die Themen, die jetzt gerade wichtig sind. Und genau, man darf sich da nicht verrückt machen lassen von dieser wahnsinnig schnellen Entwicklung. Und ja.
Und was würdest du vielleicht zum Abschluss jungen Menschen mitgeben? Wir haben es vorher schon angesprochen, den Mut, was Neues zu wagen. Aber gibt es noch irgendwas, was du ihnen auf den Weg geben würdest, wie man irgendwie in dieser Arbeitswelt und in diesem Dschungel so das Richtige findet? Also das Richtige mit Blick auf subjektiv richtig.
Ja, ich glaube, das ist ein guter Stichpunkt, subjektiv richtig. Ich glaube, sich nicht zu sehr von externen Meinungen beeinflussen zu lassen, sondern auf die eigenen Interessen hören, auf das eigene Bauchgefühl hören. Und ich sage auch immer, nicht den einfachsten Weg gehen, sondern sich auch mal Dinge zuzutrauen und auch zuzulassen, dass man mal scheitern darf und es nicht jetzt als wahnsinnige Niederlage wahrzunehmen, sondern man hat es versucht, das ist super, es hat nicht geklappt, ich habe dazugelernt und dann probiere ich jetzt was anderes aus. Und wenn man das dann geschafft hat, dann fühlt es sich gut an. Ne? Das macht Mut, neue Dinge auszuprobieren. Grundsätzlich jetzt gerade, ne, es ist gerade eine Zeit mit viel Umbruch durch diese ganzen Dinge. Man kriegt das ja auch mit, Arbeitsplätze verändern sich, komplette Arbeitsplätze fallen weg. Ich glaube, was heute wirklich wichtig ist, ist einfach eine große Offenheit, dazu zu lernen, am Ball zu bleiben, interessiert zu sein, Zeit zu investieren, auch privat, um sich weiterzubilden. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Und hast du abschließend auch noch einen Tipp an unsere zuhörenden PersonalentwicklerInnen, weil du sagst, es geht ja darum, Offenheit gegenüber ja, Technologiethemen zu haben. Jetzt ist es ja ein Unternehmen, genauso wie in Schulen, der eine Mitarbeiter interessiert sich mehr für KI, die andere Mitarbeiterin vielleicht weniger und einer weiß schon mehr und macht auch mehr. Auf der anderen Seite sind da noch mehr Hemmschwellen dazwischen. Hast du da so einen Tipp, wie man das eben macht, dass man die da überzeugt, dass sie mitzunehmen und dass die da auch mit ja ein Stück weit vielleicht sogar am Ende Spaß dabei sind oder zumindest mit einer Motivation reingehen, da auch selbst aktiv dazulernen zu wollen?
Ja, also da habe ich vielleicht zwei Beispiele, die ich nennen kann. Wir arbeiten ja viel mit Schulen, ne? Und wir haben jetzt unsere Angebote online und die hochmotivierten Lehrkräfte kommen von sich aus, machen Online-Fortbildungen, nehmen an unseren Webinaren teil. Aber dann gibt es auch diejenigen im Kollegium, die das nicht machen. Und da ist es immer gut, einen gemeinsamen Fortbildungstag, einen pädagogischen Tag an der Schule, aber das kann man ja auch mit einem Unternehmen machen, und sich einfach mal Zeit zu nehmen und gemeinsam mit diesem Thema zu beschäftigen. Und ich habe da so das Gefühl, wenn die Personen dann verstehen, wie KI funktioniert, was es auch wirklich machen kann, wie künstliche Intelligenzsysteme unterstützen können, wie die Arbeit, wie die einen entlasten können und Arbeit abnehmen können, dann kriegt man fast jeden, habe ich so das Gefühl. Ne? Also das ist das eine. Und das andere, was wir machen bei uns im Unternehmen, wir haben sogenannte, wir nennen die AI Lightning Talks, wir ermutigen unsere Mitarbeitenden mit KI zu arbeiten, zu experimentieren, Dinge auszuprobieren und die Ergebnisse dann auch zu teilen. Ne, dann können die kurze Talks einreichen, 7 Minuten und einfach vorstellen, was sie gemacht haben. Zum Beispiel im Bereich Datenbanken oder im Bereich Programmierung oder auch im grafischen Bereich bei Datenanalysen muss man natürlich immer darauf achten, dass es datenschutzkonform ist, dass man keine persönlichen Daten eingibt und so weiter. Aber das ist wahnsinnig viel möglich. Und so ein Austauschformat ist natürlich sehr motivierend. Und da laden wir immer alle zu ein. Ne? Es ist freiwillig, aber wir sagen schon, wir wünschen uns, dass die dran teilnehmen. Und das ist sehr gut besucht bei uns auch. Und da kann man so mit und voneinander lernen. Und ich glaube, das ist immer ein ganz guter Ansatz.
Das ist, finde ich, ein richtig schönes Abschlussstatement, oder? Mit und voneinander lernen, das gilt für alles, ob es um Technik geht oder um irgendwas anderes. Insofern vielen Dank dir, dass du uns da mitgenommen hast in diese Welt aus Technologie, Schule, Fortbildung. Und ich glaube eben, vieles lässt sich auch auf Organisationen übertragen. Und genau, wünschen dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag ganz oben in Hamburg.
Vielen Dank.
Super, danke euch. Dir.
Also ich muss sagen, jetzt im Nachgang ist mir aufgefallen, dass unser Gespräch, das wir ja weit vor unserer aktuellen Magazinausgabe aufgenommen haben, aber sehr gut zu dem Thema darin passt, nämlich der Frage nach Fairness in der Weiterbildung oder noch breiter gefasst der Bildungsgerechtigkeit. Weil Diana ja auch gesagt hat, klar, Schule kann nicht alles leisten, es sind auch die Elternhäuser, die eben da gefragt sind, aber insgesamt zeigt sich eben, dass sich da schon so die Eckpfeiler auch manchmal ausbilden von Bildungsgerechtigkeit. Und in unserer Fokusstrecke und auch dem Interview mit der Helke Seitz von der OECD hat sich ja gezeigt in diesem Report, dass Weiterbildung häufig dann eigentlich die Zustände nur reproduziert und nicht kompensiert, also dass bestehende Bildungsungerechtigkeit oder Gerechtigkeit auch hier dann wieder eine Rolle spielt.
Ja, und gerade wenn wir dann auf künstliche Intelligenz schauen, ist die Dynamik ja wahnsinnig hoch. Es kann sehr schnell passieren, dass man den Anschluss verpasst. Und wenn dann die Vorkenntnisse auch noch so ungleich sind, dann wird die Lücke natürlich immer größer. Und im Gründen ist es ja im Prinzip auch so, ist natürlich auch unterschiedlich die Fallhöhe. Also sagt Diana ja auch selbst auch, als Informatikerin hätte sie wahrscheinlich auch schneller wieder was gefunden, eine Festanstellung, wenn das mit der Gründung nicht geklappt hätte. Aber was ich auch schön finde, und das muss ich ja zugeben, auch wieder ein bisschen auch als Mutter, dass sie ja ihren Kindern nicht unbedingt erklären muss, was sie bei der Arbeit tut. Denn sie macht ja, ist ja genau in der Schule, wo auch ihre Kinder im Moment sind. Und das war ja Teil dieses Buchs, über das wir in der Anmoderation gesprochen haben, eine Frage, wie würdest du jungen Menschen erklären, was du beruflich machst? Und zack, haben wir die Checkout-Frage.
Und ich soll jetzt den Anfang natürlich machen, das hast du jetzt clever eingeleitet. Also ich würde das, glaube ich, so erklären. Also die Frage ist ja, wie jung sind die Menschen, denen man das erklärt? Muss man das sehr, sehr einfach erklären? Nicht im Sinne von primitiv, aber halt einfach in einfacheren Worten, weil die Menschen vielleicht zum Beispiel, wenn es Kinder sind, noch nicht so richtig verstehen, wie so ein Magazin aufgebaut ist, was ein Podcast oder Medien insgesamt tun. Aber ich würde, glaube ich, erklären, dass wir versuchen, Informationen für einen Teilbereich der Arbeitswelt zu sammeln, nämlich der Frage, wie lernt man eigentlich in Unternehmen, zu schauen, wie kann man gut lernen und auch so, dass es eben langfristig was hilft, dass es die Arbeit besser macht und warum brauchen wir das, weil eben die Welt sich so schnell verändert, man immer wieder was Neues wissen muss und dafür brauchen wir eben eine gute Grundlage, dass alle, und das wäre ja auch das, was wir in unserem Schwerpunktthema angesprochen haben, alle die Möglichkeit haben, sich eben zu verbessern und Wissen aufzufrischen. Und darüber schreiben wir, aber darüber sprechen wir auch und nutzen verschiedene Kanäle, dass möglichst viele Menschen was davon erfahren.
Das finde ich jetzt wirklich sehr, sehr schön, wie du das beschrieben hast.
Gott sei Dank.
Ich könnte noch so ganz praktisch ergänzen. Wir haben ja auch mal in unserer Folge mit Professor Hamm, war das, glaube ich, über den Werkstolz gesprochen. Und das ist ja heute in Zeiten der Wissensarbeit immer schwieriger wird, so einen Werkstolz überhaupt zu haben, weil was hat man am Ende des Tages geschafft? Und ich muss sagen, das ist natürlich mit unseren Medien, sowohl mit dem Podcast, wenn man dann sieht, der ist online und noch mehr natürlich mit unserem Printmagazin der Fall. Also wenn meine Kinder mich fragen, was ich eigentlich den ganzen Tag
dann
tue,
das Heft hin.
Dann lege ich auch einfach mal das Heft vor sie hin. Also insofern habe ich dem nichts hinzuzufügen. Ja. Inhaltlich bin ich voll bei dir und es ist auch irgendwie trotzdem tatsächlich immer eine Freude, wenn man das Magazin in Händen hält und damit auch für sich selbst so ein bisschen einen Abschluss unter manch Projekt hat.
Und dann erwähnen wir doch einfach nochmal, welche Kanäle es gibt, so wie wir es immer am Ende von Podcasts
machen. Oh, schöne Überleitung, ja.
Wahnsinn. Also ihr könnt in unsere aktuelle Ausgabe reinschauen, wenn ihr noch mehr zum Thema Fairness in der Weiterbildung wissen wollt. Auf LinkedIn, gebündelt alles in der App und natürlich auch mit aktuellen News auf neues-lernen.org.
Und damit verabschieden wir uns bis zur nächsten Folge in 2 Wochen. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.